SWR 2 Leben.
Antonia Wesseling, in ihrem Buch »Wie viel wiegt mein Leben?« geht es Ihnen sehr stark um die Frage, was eigentlich hinter einer Magersucht steckt, wieso viele Therapien überhaupt nicht greifen und nur an Symptomen herumbasteln. Zunächst schildern Sie sehr anschaulich, wie Sie in die Magersucht reinrutschten. Wir hören mal rein.
Meine Freunde sagen immer, ich sei in einer Bilderbuchfamilie groß geworden. Und auf gewisse Weise haben sie vielleicht sogar recht. Meine Eltern sind seit mehr als 25 Jahren glücklich verheiratet und ich wurde sehr liebevoll erzogen. Als die Magersucht sich in mein Leben schlich, besuchte ich gerade die 5. Klasse eines Düsseldorfer Gymnasiums. Ich ging gern zur Schule, aber ich machte mir schon damals großen Druck, was andere über mich dachten. In meiner Klasse galten teure Statussymbole als selbstverständlich und ich hatte oft den Eindruck, da nicht mithalten zu können. Mein Motto damals lautete, bloß nicht negativ auffallen. Für mich bedeutete das, dass ich jeden Nachmittag stundenlange Telefonate mit meiner besten Freundin führte, die sich darum drehten, welches Outfit ich am nächsten Schultag tragen würde. Für Außenstehende musste mein Verhalten absolut oberflächlich wirken. Schließlich drehte sich alles in meinem Leben nur um mein Aussehen. Dabei hätte ich von außen betrachtet doch glücklich sein können. Ich war offen und engagiert, hatte viele Freunde und kam in meinem schulischen Umfeld gut zurecht. Aber obwohl ich Klassensprecherin war, zu vielen Geburtstagen eingeladen wurde und mich im Unterricht fleißig beteiligte, versteckte sich hinter meiner extrovertierten Art eine enorme Unsicherheit. Ich zweifelte ständig an mir und hatte Angst, etwas falsch zu machen.
Antonia Wesseling, also oberflächlich betrachtet jedenfalls nichts mit unglücklicher Kindheit.
Nee, genau. Und das ist mir eigentlich auch immer sehr wichtig. Ich glaube, dass viele Menschen halt ein Vorurteil haben, dass so psychische Erkrankungen ausschließlich diejenigen betrifft, die halt in ihrer Kindheit etwas offensichtlich Traumatisches erlebt haben. Und dass es halt eben auch kleinere Verletzungen geben kann. Ich glaube, das können sich halt eben viele nicht vorstellen. Und das war mir halt wichtig, weil ich damals immer gedacht habe, es müsste mir doch gut gehen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich halt sehr lange meine eigenen Sorgen in mich reingefressen habe.
Sie schildern dann, wie mit 14 ungefähr bei den Mädchen in ihrer Klasse die richtige Figur ein großes Thema wurde. Das war sozusagen das, was um sie rum passierte. Was denken Sie denn heute, warum das bei Ihnen so extrem viel triggerte? Was waren die inneren Faktoren?
Was viele Leute halt eben glauben, ist, dass dieser Klamottendruck oder dieser Druck um das Äußere, vor allem die Ursache meiner Erkrankung war. Aber ich sage halt immer, das war quasi das, was das Fass hat quasi überlaufen lassen. Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen beeinflusst, dass es halt eine Essstörung geworden ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ansonsten andere psychische Probleme entwickelt hätte, beziehungsweise auch schon vorher hatte, die aber dann halt eben sich quasi auf diese Art und Weise gezeigt haben. Und deshalb spreche ich ja auch immer davon, dass es halt eben ein Symptom ist und dass die Magersucht halt all das quasi nur ausgedrückt hat, was ich schon vorher gefühlt habe.
Ja, Sie schildern ja in Ihrem Buch, wir haben das ja auch gerade in dem Zitat gehört, dass Sie zwar äußerlich eine sehr präsente junge Person waren, aber innerlich eigentlich wahnsinnig unsicher und nur Selbstzweifel empfanden. Ist das so der springende Punkt in Ihrer Erinnerung oder ging es da noch um was anderes?
Also ich würde schon sagen, dass es sehr, sehr wichtig war, aber es gab auch noch andere Dinge. Beispielsweise habe ich schon seit Kindheit mit Zwängen zu tun gehabt. Und das wurde halt auch nie richtig erkannt. Ganz früher fing das, glaube ich, an mit einem Waschzwang. Der ist aber irgendwann dann rausgewachsen und dann habe ich angefangen, alles zu sortieren. Und ich habe dann Zwänge gehabt, zum Beispiel To-Do-Listen-Zwänge oder ich habe angefangen, Lieder nach einem bestimmten Muster zu sortieren. Also ich musste quasi über alles immer so die Kontrolle bewahren. Und das war halt eine Art und Weise, wie ich quasi mit meinem Stress umgegangen bin, dass ich halt angefangen habe, etwas zu sortieren.
Sie hatten ja ein sehr gutes Verhältnis zu Ihrer Mutter und haben sich ihr, nach dem Eindruck, den ich hatte, relativ früh anvertraut. Und Sie gingen dann gemeinsam zu einer Kinder- und Jugendärztin. Was passierte da? Was riet die?
Also die Kinderärztin hat angefangen, mich zu wiegen. Also sie wollte halt mein Gewicht immer kontrollieren. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, weil sie immer meinte, wenn ich unter eine bestimmte Kilogrammgrenze falle, dann soll ich eine Therapie anfangen. Und ich hatte halt dann irgendwie den Druck, dass ich Angst hatte, wenn ich zunehme, glaubt man mir nicht mehr. Und deswegen habe ich mir den Stress quasi nehmen wollen und habe ihr dann von Anfang an erzählt, okay, es geht mir wieder gut, ich brauche gar nicht mehr kommen, weil ich nicht wollte, dass sie mich so beobachtet.
Ja, also eigentlich kann man den Eindruck gewinnen, die Ärztin bestärkte genau das Muster, das sie für sich ohnehin schon praktizierten mit dieser permanenten Gewichtskontrolle. Wir hören mal rein.
Wie viel ich aß und mich bewegte, bestimmte meinen gesamten Alltag. Ich schrieb Ernährungspläne inklusive genauer Kalorienangaben, zeichnete Gewichtsdiagramme und rechnete bis ins Detail durch, mit welchen Lebensmitteln ich in kürzester Zeit so viel Fett wie möglich verlieren würde. Jede Mahlzeit, die ich zu mir nahm, hielt ich per Foto fest, um auch ja die Übersicht über alles zu behalten. Wenn ich den Hunger aushielt, kam ich mir besonders vor, weil ich glaubte, dass ich stärker sei als die Menschen um mich herum. Dünnsein bedeutete für mich Disziplin und Kontrolle. Ich wollte mich beweisen. Bis zuletzt glaubte ich, alles im Griff zu haben und jederzeit die Notbremse ziehen zu können.
Also man hat schon das Gefühl, sie haben dieses Gefühl der Kontrolle total genossen.
Genau, also es war halt ein großes Problem dahinter. Ich hatte das Gefühl, die Übersicht über mein Leben verloren zu haben, orientierungslos zu sein und nicht mehr zu wissen, wohin mit mir, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt und was ist mein Platz in dieser Welt. Und da hat mir das ein Gefühl von Sicherheit gegeben, das quasi noch kontrollieren zu können.
Ihre starke Leidenschaft war ja schon unheimlich früh das Schreiben. Und,
genau.
Und darunter litten Sie ja auch, dass die 150-prozentige Überzeugung, mit der Sie dieses Schreiben verfolgt haben, Sie haben ja auch wirklich unheimlich früh versucht, Verlage zu erreichen und Geschichten zu schreiben, dass Sie damit eigentlich einsam waren.
Genau, also ich hatte halt sehr häufig das Gefühl eben, dass das als kindliche Vorstellung abgetan wurde. Ich habe eigentlich meine ganze Freizeit, aber auch immer in der Schule, ich habe immer geschrieben und überlegt, wie ich das umsetzen kann. Ich habe dann eben die Verlage angeschrieben, dann kamen die ersten Absagen. Ich habe mich tagelang immer wieder in den Schlaf geweint, also weil ich gedacht habe, dass das niemand ernst nimmt. Ich habe in den Freistunden in der Schule angefangen, Buchhandlungen anzuschreiben, weil ich Lesungen machen wollte in ganz Deutschland. Da war ich, glaube ich, 16 oder so und wollte eine Lesereise planen. Also ich hatte Vorstellungen, die waren teilweise sehr naiv.
Ja, aber schon unrealistisch, ne? Aber,
genau.
Aber halt
sie
sehr stark.
Ja, sie waren unheimlich stark. Ich habe an nichts anderes gedacht. Und deshalb habe ich halt wahrscheinlich auch so früh angefangen, weil es mich so früh angetrieben hat. Ich konnte nicht anders.
Wollten Sie denn damals irgendeine Art von Hilfe oder wollten Sie die Magersucht eigentlich richtig ausleben und ja ein Stück weit auch genießen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also es gibt etwas, das nennt sich Autonomie-Abhängigkeitskonflikt. Hilf mir doch, aber lass mich in Ruhe. Also auf der einen Seite möchte man schon gesund werden, auf der anderen Seite gibt es einem halt eben auch diesen Krankheitsgewinn. Bei mir war es halt, meine Identität war halt immer das Schreiben. Und als ich dann das Gefühl hatte, ich scheitere und es wird alles nichts mehr, da habe ich dann halt eben die Essstörung zu meiner neuen Identität gemacht und wollte halt darin dann irgendwie gut sein. Ich hatte das Gefühl, das ist das Einzige, was ich sonst noch kann.
Plötzlich richtete sich ja auch wahrscheinlich unglaublich viel Interesse auf Sie. Also Magersüchtige ziehen ja dann gerade auch in der Familie sämtliche Energie auf sich, weil alle bangen um Sie und Sie waren dann auf eine Art auch aufgewertet, oder?
Ja, schon. Es gibt sogar etwas, das hat mir auch mal ein Therapeut erzählt, das ist sogar was Biologisches theoretisch, also dass man, wenn man Hunger hat, dann wird ein Überlegenheitsgefühl irgendwie ausgeschüttet und dieses Überlegenheitsgefühl tritt halt eben auch bei Magersucht aus, das auf. Das heißt, wenn man wenig isst, dann fühlt man sich halt plötzlich irgendwie stärker, alleine weil quasi dieses Gefühl in einem aufkommt.
Woran litten Sie vor allen Dingen in der Zeit?
Ich glaube, ganz viel war Einsamkeit. Das Gefühl, unverstanden zu sein und halt irgendwie auch ganz viel Zukunftsangst. Was viele Leute ja eben glauben, ist, dass Menschen mit einer Magersucht wahrscheinlich den ganzen Tag nur über ihr Äußeres nachdenken. So war es bei mir halt definitiv nicht. Also ich habe halt eigentlich den ganzen Tag über mein Leben nachgedacht. Über das Leben allgemein. Warum bin ich hier? Was will ich überhaupt hier? Und ich hatte dadurch das Gefühl, dass ich mich mit den ja wesentlichen Dingen, sage ich mal, beschäftige, während alle sich halt nur um ihr Studium oder um die Schule kümmern. Und ich dachte mir, was ist die Schule gegen das ganze Leben?
Mit 16 kamen Sie in eine Spezialklinik für Essgestörte. Wir hören mal in Ihre Schilderung dessen, was Sie da erlebten.
Die Ärzte, Therapeuten und auch die Betreuer konnten durch ihre Expertise perfekt auf das typisch essgestörte Verhalten der Patienten eingehen. Andererseits drehte sich dadurch auch den ganzen Tag alles nur um die Symptomatik der Krankheit. Wir lernten ausführlich einen neuen Umgang mit dem Essen und bekamen unsere Teller zu jeder Mahlzeit fertig portioniert vor die Nase gestellt, Während der Zeit in der Klinik hielten viele auch an krankhaften Verhaltensweisen fest, die nicht direkt mit dem Thema Nahrungsaufnahme zu tun hatten. Um mal ein paar absurde Beispiele zu nennen. Nora versuchte jeden Abend im Stehen einzuschlafen, um ihren Leistungsumsatz zu erhöhen. Milena lüftete den ganzen Tag lang ihr Zimmer, weil sie glaubte, durch die Kälte mehr Kalorien zu verbrennen. Und Elisa machte vor jeder Mahlzeit übermäßig viele Sit-Ups. Und die Betreuer? Die durchschauten diese Spiele nicht.
Also, Antonia Wesseling, das hatte ja alles nicht so viel zu tun mit dem, was sich in ihnen abspielte. Kann man etwas überspitzt sagen, dass eigentlich alle Patientinnen permanent mit maximalem Einsatz gegen die Ziele der Ärztinnen und Therapeuten anarbeiteten?
Ja, es ist halt ein innerer Zwiespalt. Ich habe immer gesagt, ich will gesund werden, aber ich will nichts dafür tun. Weil ich wollte quasi diesen unbequemen Weg nicht gehen. Ich habe mir das Ganze vorgestellt wie einen dunklen Tunnel und auf der anderen Seite ist das Licht. Aber ich wollte halt nicht durch diesen dunklen Tunnel gehen. Ich wollte halt in dem Licht wieder stehen. Ich hatte aber auch immer das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, dass eben in diesen Spezialkliniken die Essstörung bekämpft wird. Und ich persönlich würde heute halt auch gar nicht mehr unbedingt von einem Kampf gegen die Magersucht sprechen, sondern halt eher von, lasst uns ihr zuhören und lasst uns schauen, was sie uns sagt. Und mein Eindruck war halt während der Klinikaufenthalt halt immer, dass die Essstörung als Feind gesehen wird. Und ich würde sie heute halt eben gar nicht mehr unbedingt als Feind bezeichnen. Ich würde nicht sagen, dass ich meine Essstörung von damals hassen würde. Ich würde sagen, sie hat mir gezeigt, was in meinem Leben falsch gelaufen ist.
Was war das denn, was Sie lernen mussten?
Dass ich auf meine Gefühle höre beispielsweise. Dass wenn ich merke, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich das ernst nehme. Dass ich schaue, was ich brauche. Dass ich mittlerweile, wenn ich weiß, okay, mir geht's gerade nicht gut, dass ich darauf Rücksicht nehme und dass ich ein bisschen lieber zu mir selbst bin und auch meine eigenen Grenzen versuche mehr zu respektieren. Ich glaube auch, dass ich zum Beispiel auch mein Verhältnis zu meinen Eltern, nicht das irgendwie nochmal, ja, wir haben da auch an uns gearbeitet, wir alle. Und da hat sich halt auch ein bisschen was verändert. Ich war halt ein sehr wütendes Kind, würde ich sagen. Ich habe halt schon früh mit Wutausbrüchen zu kämpfen gehabt. Und ganz früher war es halt immer so, dass ich, wenn ich diese Wutausbrüche hatte, dafür bestraft wurde, dass ich beispielsweise halt Taschengeld abzubekommen habe, aber niemand hat verstanden, dass hinter dieser Wut, diese enormen Wutausbrüche, die ich hatte, Probleme sind, Ängste sind und dass ich halt diese Wut einfach gespürt habe und ich damit nicht umgehen konnte. Ich habe die einfach nicht kontrolliert bekommen. Dadurch, dass die Wut aber bei mir immer sehr bestraft wurde und halt auch nichts war, was quasi gesellschaftlich anerkannt ist, habe ich versucht, diese Wut halt immer zu verhindern und habe die dann auch durch die Magersucht irgendwie betäuben können. Also die hat mich halt allgemein ein bisschen runtergeholt, die Essstörung. Und diese Wutausbrüche wurden dann halt zumindest eine Zeit lang auch mal weniger.
Ja, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich immer das Gefühl hatten, zu viel zu sein, zu viel, zu laut, zu massiv, dadurch auch im Klischee nicht feminin genug, nicht zart, nicht schützenswert. Da war die Magersucht als eine Form, sich selber zu reduzieren, natürlich irgendwie attraktiv.
Ja, genau. Ich entspreche halt eben nicht dem Bild eines süßen, zarten, beschützenswerten Mädchens. Und auf der anderen Seite, dass mein Papa beispielsweise auch sehr, sehr viel gearbeitet hat und ich quasi seine Abwesenheit als Zeichen von ich bin nicht beschützenswert interpretiert habe. Ich halt immer gedacht habe, dass wenn ich halt zarter werde, ich auch quasi von Männern mehr beschützt werde. Also das war für mich irgendwie auch immer ein ganz großes Thema, für Männer schützenswert zu sein. Ich habe halt irgendwie einen Vaterersatz gesucht in jedem Mann, den ich irgendwie getroffen habe.
Frau Wesseling, Ihr Therapeut, den Sie außerhalb von Kliniken hatten, der hat doch aber auch eigentlich ganz klar zu Ihnen gesagt, Ihr Problem ist nicht das Essen.
Ich konnte das nie begreifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er hat eine gute Art zu denken gehabt. Aber im Nachhinein würde ich sagen, er hat nicht in der Sprache gesprochen, die ich verstanden habe. Ich glaube, ich musste dafür auch älter werden und auch allgemein mich so viel mit dem ganzen Thema beschäftigen, dass ich selbst diese Erkenntnisse gesammelt habe und es auch selbst verstanden habe.
Es gab ja dann einen wichtigen Punkt in Ihrer Therapie nach dem zweiten Klinikaufenthalt. Da hatten Sie Ihr angestrebtes Idealgewicht erreicht. Lassen Sie uns mal reinhören in Ihr Buch, was Sie darüber schrieben.
Ich habe die ganze Zeit geglaubt, das Abnehmen würde mich eines Tages glücklicher machen. Aber ich habe mich geirrt, sagte ich zu Herrn Kiesberg. Das war ein wichtiger Moment. Von da an ließ ich mich immer mehr auf die Gespräche in der Therapie ein.
Genau, im Buch ist es natürlich kurz gefasst. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe dieses Gewicht erreicht. Und ich habe immer gedacht, wenn ich dieses Gewicht erreicht habe, dann habe ich das Gefühl, endlich genug zu sein. Und dass das Gefühl nicht eintraf, das hat mich halt eben schon nachdenklich gemacht und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und ich habe auch gemerkt, okay, mich verlassen immer mehr die Kräfte, ich kann einfach nicht mehr. Und da habe ich mich dann halt eben auch ganz, ganz viel auch selbst mit Psychotherapie beschäftigt. Ich habe so ein Bild für mich entworfen. Ich habe immer gesagt, die Magersucht ist meine Kuppel und unter dieser Kuppel ist ein zerbrochenes Dorf. Und solange ich das Dorf nicht aufrichte, kann ich die Kuppel nicht abnehmen, weil diese Kuppel brauche ich quasi, um dieses Dorf zu beschützen, dieses kaputte Dorf. Ja, und dann habe ich irgendwann mir überlegt, wie soll dieses Dorf denn überhaupt aussehen? Und ich habe das dann visualisiert, also ich habe das auch aufgemalt, so eine Art Vision Board mir gemacht, wie mein Leben aussehen soll ohne Essstörung. Und es hat mich auch sehr motiviert zu wissen, okay, wenn ich loslasse, da kommt was. Zumindest da kann etwas kommen und ich bin nicht allein und ich bin nicht hilflos.
Sie haben sich ja dann selbst nochmal eine Klinik gesucht, die Sie dann auch als ziemlich gut empfanden. Worauf haben Sie da geachtet? Wie sollte die sein, die Klinik?
Also mir war es halt ganz wichtig, dass die keinen Essplan oder sowas machen, weil ich Angst hatte, dass der Fokus halt wieder so eine Esstherapie ist. Also ich wollte halt nicht, dass es irgendwie einen Gewichtsplan gibt zum Zunehmen. Und deswegen habe ich mir halt eine Klinik eben ausgesucht, in der das Gewicht halt eben nicht so kontrolliert wurde, sondern es ging halt wirklich eher um das, was drunter lag. Um mein Leben, um meine Gefühle und nicht um dieses Symptom, also nicht um die Essstörung, die sich quasi da oben draufgelegt hat.
Ja, es wurde ja auch gesagt, es geht jetzt um eine akute Depression. Und genau. Aber wenn Sie weiter an Gewicht verlieren, müssen Sie sofort nach Hause. Also dafür wurde keine Verantwortung übernommen. Das heißt, es war auch eine hohe Verantwortung in Ihre Hände gelegt. Wir hören mal rein, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben.
Dadurch, dass die Therapien in meiner dritten Klinik nicht verpflichtend waren und man sich in Absprache mit den Ärzten von manchen Stunden befreien lassen konnte, hatte ich auf einmal den Eindruck, als individueller Mensch gesehen zu werden. Die Therapeuten legten großen Wert darauf, dass wir eigene Entscheidungen für uns trafen. Das gab uns Patienten viel Freiheiten, aber auch viel Verantwortung. Plötzlich musste ich selbst herausfinden, was mir gefiel und welche Ansätze mich vorwärts brachten. Auch die wunderschöne bayerische Natur tat mir unfassbar gut. Ich verbrachte unheimlich viel Zeit damit, in der nahen Umgebung spazieren zu gehen. Als ich eines Morgens einen kleinen Hügel am Schlossberg in Bad Grönenbach hinauflief, überkam ich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit ein heißes Glücksgefühl. Die Luft roch nach Frühling, die Sonne schien über die herrlich grüne Landschaft und mir wurde mit einem Mal bewusst, wie viel Potenzial in meinem Leben steckte.
Ja. Was passierte da? Man hat ihnen viel Verantwortung gegeben, viel Freiheit gegeben, verschiedenste Therapien angeboten und ihr Gefühl änderte sich.
Also ich weiß zumindest, dass es nicht bei jedem funktioniert, das ist ganz wichtig. Ich mag es nicht, von einer Art Wunderheilung zu sprechen und diese Klinik jetzt, sag ich mal, jedem zu empfehlen und zu sagen, dann verändert sich dein Leben. Ich hatte halt das Gefühl, dass man mich sieht und nicht die Magersucht. Also in dieser letzten Klinik hatte ich wirklich das Gefühl, eben ich zu sein und auch als ich gesehen zu werden. Und es gab halt schon ein Therapiekonzept, aber wenn man halt gesagt hat, okay, mir geht es nicht gut damit, dann war das halt, wurde das respektiert. Und dann konnte man sich gegebenenfalls auch davon befreien lassen. Es wurde nicht gesagt, du bist krank, du kannst es nicht entscheiden, sondern okay, ich glaub dir. Wenn du sagst, es tut dir nicht gut, dann glaube ich dir.
Wie lange waren Sie damals schon magersüchtig, als Sie in dieser Klinik waren?
Knapp 5 Jahre.
Kann man sagen, die Magersucht musste schon einen sehr extremen Punkt erreichen, damit Sie selbst freier wurden für eine neue Perspektive?
Boah, ich möchte diese Aussage nicht unterschreiben. Ich möchte ihr auch nicht widersprechen. Ich glaube, das ist zu individuell. Also ich möchte nicht sagen, hungert euch bitte einmal alle ab, dann werdet ihr irgendwann zu einem Punkt kommen, an dem ihr das einseht. So eine Aussage halte ich für super gefährlich, eben weil viele den Absprung nicht schaffen werden. Und ich würde im Nachhinein auch sagen, dass der letzte Klinikaufenthalt mir mehr gebracht hätte, hätte ich zu dem Zeitpunkt mehr gewogen. Und deswegen würde ich nicht sagen, wartet, bis es euch noch schlechter geht oder so, sondern ich würde eher sagen, geht hin, wenn ihr das Gefühl habt, wirklich etwas ändern zu wollen. Wenn man wirklich merkt, okay, ich will jetzt was verändern, dann ist das der richtige Zeitpunkt quasi. Aber der kommt nicht von alleine, der Zeitpunkt. Dafür muss man was tun, daran muss man arbeiten. Also ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist zum Beispiel vor meinem letzten Klinikaufenthalt, dass wir ausgemacht hatten, dass ich danach ausziehen darf und studiere. Wir hatten uns halt auch schon eine Hochschule angeguckt und ich wusste, dass ich das zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht schaffe. Einfach körperlich auch nicht schaffe und halt auch mental nicht schaffe. Also es hat mich halt sehr motiviert zu wissen, okay, es kommt etwas danach.
Das heißt, ganz wichtig war auch das Loslassen ihrer Eltern. Also in dem Moment, wo ihre Eltern sagen, du kannst dann ausziehen und wir unterstützen das, dass du dann an die Uni gehst, obwohl ihre Eltern ununterbrochen um ihr Leben gebangt haben, das setzt ja ganz viel voraus. Wie wichtig ist dieses Loslassen der Familie, die eigentlich in Todesangst um ihr Kind lebt?
Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, weil man halt irgendwie auch erwachsen dadurch werden. Also man muss erwachsen werden und eine ganz große Angst bei vielen Menschen mit einer Essstörung ist eben dieses Erwachsenwerden.
Es gibt eine sehr intensive und sehr schöne Erfahrung in dieser Klinik, die Sie schildern. Wir hören noch mal rein.
Ein paar Wochen später fand in der Klinik der sogenannte Tag der Ruhe statt. Das bedeutete, dass wir außerhalb unserer Einzelsitzungen nicht miteinander sprechen sollten. An diesem Tag machten wir alle gemeinsam einen Spaziergang in vollkommener Stille. Mitten im Wald hielten wir plötzlich an und unser Gruppenleiter wies uns durch Handzeichen an, Platz zu nehmen. Eine halbe Stunde saßen wir so da, schweigend, umringt von Bäumen. Es mag Menschen geben, die sowas gut wegstecken, aber ich drehte vor lauter Unruhe fast durch. Es fühlte sich furchtbar an. Aber trotzdem erkannte ich durch diese Erfahrung etwas. Ich muss in Kontakt mit meinem Leben treten, um bei mir selbst anzukommen. Ich muss meine Scheuklappen abnehmen und anfangen, meine Gefühle zuzulassen. Einfach nur wahrnehmen, nicht bewerten.
Antonia Wesseling, Sie waren ja sicher auch schon vorher mal allein und in der Stille. Was war jetzt anders?
Ich kannte mich mit dem Thema Achtsamkeit und sowas gar nicht so aus. Also die Klinik hat sehr, sehr, sehr intensiv nach diesem Achtsamkeitskonzept gearbeitet. Und ich habe dadurch auch mich selbst mehr darauf einlassen können. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich halt sonst, wenn ich in der Stille unterwegs bin, halt schon auch sehr schnell zu einer Betäubung greife. Also dann holt man das Handy raus, man ruft jemanden an oder man macht Musik an oder was auch immer. Und was waren halt immer wieder diese Punkte in der Klinik, in denen halt ich gemerkt habe, dass Achtsamkeit halt für mich schon ein Schlüssel zu ganz, ganz vielem ist und auch zu mir und zu meinen Gefühlen.
Sie haben sich bald darauf selbst aus der Klinik entlassen. Was war das für ein Gefühl? Wie ging es dann?
Puh, ehrlich gesagt hatte ich ganz doll Angst. Ich habe irgendwie gemerkt, ich muss jetzt nach Hause erstmal Gewicht zunehmen, um quasi halt noch tiefer an mir arbeiten zu können. Also es war halt ein sehr, sehr guter Anfang. Ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt mit diesem Gewicht keine ganz gesunde Psyche haben kann. Dazu war mein Körper noch zu krank an der Stelle.
Ja, Sie haben ja dann angefangen zu essen. Das klingt auch ziemlich hart. Also ich habe auch in Ihrem YouTube-Kanal gehört, wie Sie darüber berichten, wie schwer das war und dass Sie oft dann noch dagegen angekämpft haben und dass Sie dann unter extremem Hunger gelitten haben. Also Ihr Körper hat dann mit einem riesigen Tempo versucht aufzuholen. Aber Sie haben es dann letzten Endes klar gekriegt und denken im letzten Teil Ihres Buches ja auch viel darüber nach, was die Magersucht Ihnen gebracht hat. Lassen Sie uns noch mal zum Schluss in Ihr Buch reinhören.
Heute kann ich sagen, dass meine Krankheit mich aus vielen Albträumen wachgerüttelt hat. Sie kommt mir mittlerweile vor wie eine Art Autokorrektur in meinem Leben, die falsch geschriebene Wörter unterstreicht. Die schwersten Jahre meiner Erkrankung zeigten mir, dass ich nicht so weiterleben konnte wie bisher. Ohne die Essstörung wäre ich nicht auf mein eigenes Unglück aufmerksam geworden, denn jahrelang war ich blind für meine eigenen Gefühle. Früher wollte ich immer die Zeit zurückdrehen, um alles verhindern zu können und niemals krank zu werden. Doch dann erkannte ich, dass ich nur durch die Erkenntnis aus meinen Therapien zu dem Menschen geworden war, der die ganze Zeit schon in mir geschlummert hatte.
Das würde ich immer noch so unterschreiben. Man wird gezwungen, sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen und für diese Erfahrung bin ich heute dankbar.